Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Tour hier bei meinsportpodcast.de und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der auch bei 40 Grad noch vollkommen cool diese heutige Folge überstehen wird. Moin Bent.
Ja, die Lagen an Klamotten, die Menge an Klamotten variiert, aber der Podcast, der wird aufgezeichnet, so oder so.
So muss es sein, genau. Ich meine, wir haben das Gröbste überstanden, zumindest hier im Westen Deutschlands, wo wir ja beide verortet sind. Ich durfte bei großer Hitze, aber gut temperierten Messehallen ja die Eurobike besuchen und begleiten und bin jetzt wieder hier für euch hinter den Mikros. Aber die Zeitfahren, die bei den deutschen Meisterschaften stattfanden, die habe ich jetzt nicht so eng verfolgt. Deshalb werden wir da so ein bisschen mehr auf die Ergebnisse eingehen. Und dann soll es heute natürlich vor allem um die beiden Straßenrennen bei den deutschen Meisterschaften gehen. Und wir haben natürlich, wie immer, einen Blick auch auf die internationalen Ergebnisse. Da kriegt ihr einen kleinen Rundown von mir, wer sein Teamtrikot gegen ein schönes oder im Falle von UAE nicht ganz so schönes Meisterschaftstrikot tauschen darf. Das werden wir gleich für euch zusammen noch analysieren. Aber erstmal gehen wir doch auf die Zeitfahren ein. Die wurden in Streufdorf in Thüringen ausgetragen. Und die hatten es durchaus in sich. Ich würde sagen, so ganz zu erwarten war keines der Rennen, zumindest in der Art und Weise, wie es am Ende ausging. Fangen wir mal mit den Männern an. Nils Polit holt am Ende den Titel. Dort bei den Männern sein insgesamt dritter Titel im Einzelzeitfahren, also zum dritten Mal deutscher Meister geworden. Und das bei 41 Kilometer langer Strecke, nur 1,8 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Max Walscheid und 2,16 Sekunden vor dem Drittplatzierten Jascha Sütterlin. Ben, kannst du dich an so ein spannendes Zeitfahren in der jüngeren Vergangenheit überhaupt erinnern? Oder war das für dich auch beim Blick aufs Ergebnis so Heidewitzka?
Also ich glaube, gerade über die Distanz gab es in meiner Erinnerung keines, dass das so knapp war. Also auf 40 Kilometer tatsächlich so eng beieinander zu liegen, das ist schon echt sau knapp. Und klar, ne, Nils Polit, der kann Zeit fahren, aber ja, dass er da jetzt dann das Ding macht, ist schon tatsächlich auch eine Leistung. Da können wir direkt anknüpfen, das UAE-Meistertrikot. Wir werden es also demnächst schon wieder sehen.
Ja, genau. Wobei ich gar nicht weiß, darf er beim Mannschaftszeitfahren dann im deutschen Meistertrikot starten? Ich glaube nämlich, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil er ja nicht Mannschaftszeitfahrmeister ist. Deshalb weiß ich das gar nicht, ob wir es bei der Tour dann schon so schnell zu Gesicht bekommen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Falls jemand von euch es weiß, schreibt uns einen Kommentar, lasst uns einen Hinweis da, wenn ihr wisst, wie da die Regeln sind, wann er welches Trikot jetzt tragen muss.
Ja, dass Max Walscheid weit vorne landen würde, das vielleicht nicht die größte Überraschung, aber von Jascha Sütterlin habe ich auch lange nicht mehr so ein starkes Zeitfahren gesehen, muss ich sagen. Starke Leistung von ihm. Für Nils Polit geht's auf jeden Fall jetzt mit der Form in Richtung Tour de France. Ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen. Bei Walscheid und Sütterlin wird's eher nix, glaube ich. Also Sütterlin sicher nicht dabei. Da hat sein Team Jayco schon das Aufgebot bekannt gegeben. Bei Walscheid bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Ich bin eher der Meinung, nach dem Giro wird's hier eher nichts für ihn werden. Aber starke Leistung von Nils Polit, der also zum dritten Mal deutscher Zeitfahrmeister geworden ist. Bei den Frauen, da gab es eine Titelpremiere. Die Top-favorisierte Antonia Niedermayer musste sich am Ende doch recht deutlich geschlagen geben. Und zwar der Frau, deren Fanclub dieser Podcast hier ist. Franziska Koch gewinnt das fantastische Zeitfahren und holt ihren ersten Zeitfahrtitel. 25,6 Sekunden vor Antonia Niedermayer hatte ich dieser große Abstand überrascht, dass Franzi Koch gut treten kann, das dürfte uns beide nicht überrascht haben.
Genau, ich glaube, wir sind die einzigen oder eine, oder wir sind auf jeden Fall welche, die nicht behaupten dürfen, dass es uns überrascht hat, dass sie da gewonnen hat. Ich glaube, wer das Interview mit ihr gehört hat, der weiß, dass sie in Topform ist, dass sie sich hohe Ziele für dieses Jahr gesteckt hat. Wer ihr online folgt, der hat auch gesehen, dass sie in den letzten Wochen auch viel am Feinschliff gearbeitet hat für dieses Zeitfahren. Von daher starke Leistung und wirklich Hut ab, da mehr als 25 Sekunden rauszufahren. Auch bei der Distanz trotzdem, richtig stark von ihr.
Ich glaube, so ein bisschen kann man den großen Unterschied dann teilweise vielleicht auch mit dem unterschiedlichen Zeitpunkt der Saisonplanung erklären. Franzi konnte sich jetzt dann doch recht gut vorbereiten. Antonia Niedermayer kommt aus dem Giro, bei dem sie ja aufs Podium gefahren ist, dass da jetzt vielleicht so ein kleiner Dip in der Formkurve ist, dann auch in Richtung Tour de France. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht war das dann einfach nicht der ganz große Fokus. Sie hätte den Titel sicherlich trotzdem gern geholt, aber das Zeitfahrtrikot, das landet auf den Schultern von Franzi Koch. Niedermayer eben Zweite und Lisa Klein von Rembe, die ja auch beim Eintagesrennen in Thüringen in der vergangenen Woche schon vorne gut mit dabei war, die wird hier mit 1:11 Rückstand Dritte. Dann schauen wir noch auf die beiden Nachwuchskategorien, auf die Junioren, die lassen wir hier mal aus, aber die U23 der Frauen, auch da gab es ein Rennen, ein Zeitfahren und das hat Justina Czapla gewonnen, über die können wir gleich noch in Ruhe sprechen, denn die hat auch im Straßenrennen der Profis ganz gut auf sich aufmerksam gemacht, holte hier den dritten Titel in Folge, Magdalena Leis von den Devos von UAE, die wurde Zweite und Messan Bräutigam von den AG Insurance Sudal Devos, die wurde Dritte und bei den Männern gewann Bruno Kessler von U23-Team von Tudor Pro Cycling. Auch er verteidigte erfolgreich seinen Titel, also sein zweiter Meistertitel in der U23 vor Paul Fietzke von den Red Bull Boransgrohe Rookies und Ian Kings, der Mann fährt.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Für Wismar diese Bike, auch da war es mit 17 Sekunden auf Platz 2 und 37 Sekunden auf Rang 3 jetzt dann doch recht eng. Und dann lass uns doch mal direkt in die Straßenrennen reingehen und wir beginnen mit den Männern. Das Rennen ist so eine Stunde ungefähr vor Aufzeichnung dieses Podcasts zu Ende gegangen und wir haben von Anfang an ein extrem offensives Rennen gesehen. Wir sehen vor allem, dass sich dann irgendwann eine starke Spitzengruppe bildet, immer wieder Attacken, die Ausreißer vom Morgen kommen nicht so richtig weg und dann sind es 130 Kilometer vor dem Ziel, Max Schachmann und Marco Brenner und dahinter dann 6 Verfolger mit Nils Polet, Miguel Heidemann, Jonas Rutsch, Tim Thorn-Teutenberg und noch weiteren Fahrern. Irgendwann springen dann noch weitere Fahrer nach vorne, zum einen sind Schachmann und Brenner noch vorne, die bekommen dann Begleitung von Polit und Tim Thorn-Teutenberg und von hinten kommen dann noch starke weitere Fahrer vor, nämlich Lennart Kemner, Nico Denz, Georg Zimmermann, Felix Engelhardt und Lennart Jasch an der Spitze. Dann also eine große Gruppe, dahinter noch ein paar Verfolger, die aber nicht mehr eingreifen können. Und dann setzt sich mit einer wirklich starken Attacke Lennart Kemner ab und reißt da eine ordentliche Lücke. Da war noch über eine Runde auf diesem wirklich schweren Parcours zu fahren in Bad Liebstein. Bent, hast du zu dem Zeitpunkt gedacht, das ist jetzt aber mutig, vor allem weil er ja mit Teamkollege Tim Thorn-Teutenberg eher einen Sprintertyp in der Gruppe noch hatte und da hier jetzt viele Körner verbrannt hat. Warst du da überzeugt, das könnte jetzt gut klappen, weil es eben eine Meisterschaft ist oder hast du gedacht, oh, das ist aber noch ein Schnuff früh?
Ja, ich glaube, letztendlich ist natürlich die Frage, ne, spielst du auf die Teamkarte, spielst du drauf, dass jeder von denen ja schon auch irgendwo für sich selber diesen Titel holen möchte, ne? Ja, und dann ist natürlich auch eine Frage, setzt du alles auf eine Karte, sagst du, okay, das Wichtigste ist, dass wir Tim Thorn-Teutenberg irgendwie in diesen Sprint reinkriegen zum Schluss und Lennart Kemner bleibt einfach dabei und guckt, dass der nicht abgehängt wird, oder sagst du, du splittest es, Lennart Kemner fühlt sich gut und fährt dann die Runde und wenn das nicht klappt, dann hast du Tim Thorn-Teutenberg noch in der Hinterhand, also von daher sicherlich viele Abwägungen, die da stattgefunden haben. Ich fand es super mutig von ihm, sich da so abzusetzen, war richtig stark, wie er das gemacht hat und sah ja auch erstmal sehr, sehr gut aus. Also das große Problem dann natürlich die lange Abfahrt und dann in den flacheren Stücken, dass er dann natürlich da alleine gegen doch durchaus motivierte Konkurrenz ankämpfen muss, die gerade im Flachen ihm vielleicht auch einfach das Stück dann überlegen war.
Ja, und was für Treter-Schweine allein mit Nils Polit und Nico Denz da hinten waren. Ich habe mich vor allem aber einfach gefreut, Lennart Kemner mal wieder an der Spitze von einem Radrennen zu sehen. Ich hatte das Gefühl, letztes Jahr lief es eigentlich ganz gut, in dieser Saison eher wieder durchwachsen für Lennart Kemner. Und ich glaube, ja, jede dieser Rennen oder Rennsituationen, die bringt ihm dann Selbstvertrauen. Er wird ja wieder die Tour de France nicht nominiert werden von Lidl Trek. Von daher vielleicht mal trotzdem ein positives Erlebnis, das ihm Kraft fürs Training geben wird und für Motivation sorgen wird. Ja, 22 Kilometer vor dem Ziel wird Lennart Kemner dann eingesammelt und wir haben folgende Situation. Vorne sind also noch Nils Polit, Felix Engelhardt, Nico Denz, Max Schachmann, Lennart Kemner, Lennart Jasch und Georg Zimmermann. Generell um es schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, Tudor Pro Cycling wirklich mit einem fantastischen Rennen, oder? Die waren ja hier mit 4 Fahrern am Start im Profirennen mit neben Hannes Wilksch, Lennart Jasch, Florian Storck und eben Marco Brenner. Und ich hatte das Gefühl, jede Gruppe hatte mindestens ein schwarzes Tudor-Trikot dabei. Und ja, als Marco Brenner dann eingesammelt wurde, hat er sich voll in den Dienst von Lennart Jasch gestellt, der ja hier seine erste Elite-Deutsche Meisterschaft gefahren ist, nachdem er gerade erst zum Profi befördert wurde. Das war ein guter Auftritt von Tudor, oder?
Ja, das knüpft tatsächlich auch so ein bisschen an den Eindruck an, den ich so beim Giro von denen gewonnen habe. Die sind einfach ein unfassbar geschlossenes Team. Die sind gut organisiert und koordiniert. Ja, und die sind offensichtlich auch alle bereit, irgendwie alles dann in eine Karte irgendwie zu setzen. Und das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Also die sind für mich auf jeden Fall eines der Teams, das dieses Jahr ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht hat.
Absolut, hat mir wirklich gut gefallen und Lennart Jasch hat auch gezeigt, dass er absolut zu Recht diesen Profivertrag hat, ist hier wirklich verdammt starkes Rennen gefahren und ja, war durchaus in der Entscheidung um die Medaillen und den Titel am Ende dabei. Ja, dann gehen 15 Kilometer vor Ziel Lennart Kemner auch die Beine auf und so sieht es auch für Max Schachmann und Tim Thorn-Teutenberg aus. Vorne gibt es so ein bisschen Zögern und man könnte meinen, die kommen nochmal ran, aber dann setzt Nils Polit vorne die Attacke und sorgt für die nächste Selektion. Nur noch Nico Denz kann mit und Felix Engelhardt, der platzt am Ende weg, kriegt dann eine ordentliche Lücke an diesem letzten längeren Anstieg. Georg Zimmermann, der schafft es noch nach vorne. Jasch erst mit Probleme, kommt dann aber über die Kuppe dieser letzten Welle nochmal ran. Und dann sehen wir die lange Abfahrt in Richtung Bad Liebstein, wo dann eben diese Entscheidung auf diesem Rundkurs fallen sollte. 1 Kilometer vor dem Ziel kommt dann auch Felix Engelhardt nochmal ran. Wir haben also wieder 5 Fahrer an der Spitze, Polit, Denz, Zimmermann, Jasch und Engelhardt. Wen hattest du auf dem Zettel aus dieser Gruppe? Im Kommentar hieß es Nils Polit, hier wohl der stärkste Sprinter. War das auch so deine Vermutung?
Ja, ich hatte Nils Polit auf jeden Fall da irgendwie vorne mit dabei. Der kann am Ende auf jeden Fall nochmal treten. Ich hätte gedacht, so auf diesem letzten Stück, dass Nico Denz da vielleicht auch nochmal irgendwie eine Attacke wagt. Im direkten Sprint hätte ich ihn jetzt eher nicht vorne gesehen. Oder Georg Zimmermann tatsächlich auch. Der kann ja doch auch, gerade wenn er es taktisch schlau macht. Allerdings war ich überrascht, wie sehr sie sich tatsächlich auch gerade in der Abfahrt alle angeguckt haben. Also gefühlt sind sie alle mit angezogener Handbremse den Berg runter, weil keiner irgendwie was verpassen wollte, was ja dann Felix Engelhardt überhaupt die Gelegenheit gegeben hat, da nochmal ranzukommen. Den hatte ich auf jeden Fall gar nicht auf dem Zettel, weil diesen Berg irgendwie runterzukommen und da den Anschluss zu finden, das muss ja mental und körperlich alles gekostet haben eigentlich, hatte ich so auf dem Zettel. Deswegen dachte ich, krass, dass er nochmal rangekommen ist. Top 5 sich gesichert, aber das war es dann wahrscheinlich auch.
Ja, es war generell irgendwie eine spannende Gruppe, weil keiner ist ein richtiger Sprinter. Für mich sah Georg Zimmermann auch absolut tot aus. Der hat sich wirklich auf der letzten Relle da über die Gruppe gekämpft. Nils Polit kann endschnell sein. Nico Denz kann irgendwie alles, wenn er möchte. Der hat vor allem diesen unbändigen Willen. Das hat er in der Vergangenheit ja schon öfter gezeigt. Ich erinnere mich da immer gerne an diesen Tour de Suisse-Etappensieg auf der Bergankunft, wo er gefühlt 3-mal schon abgehangen war und am Ende zu sein schien und so ein bisschen wie dieses Meme, call an ambulance, but not for me, ja, diesen Berg hochgestiefelt ist und am Ende gewann. Und deshalb habe ich ihn ja auch nicht ausgeschlossen. Lennart Jasch, so ein bisschen die Wundertüte, da kann man noch gar nicht einschätzen, wie endschnell der jetzt in so einer Situation ist. Ja, auch Nils Polit schien davon, das hat Juri Heumann dann auch im Stream gesagt, vielleicht so ein bisschen nervös geworden zu sein, weil er vielleicht auch dachte, den Engelhardt, der ist eigentlich auch ganz endschnell, vielleicht haben wir hier einen Fehler gemacht und er eröffnet dann den Sprint doch recht früh. Ich glaube, es war schon 300 Meter vor dem Ziel, dass dass Nils Pohlet da in die Offensive ging. Und das erwies sich so ein bisschen zu früh, denn Felix Engelhardt, den wir wohl alle am wenigsten auf dem Zettel hatten, der sprintet auf den letzten Metern noch vorbei und gewinnt tatsächlich seinen ersten deutschen Meistertitel. Lennart Jasch wird Zweiter, Nico Denz Dritter, Nils Pohlet am Ende tatsächlich sogar nur Vierter. Georg Zimmermann, dem sind die Beine aufgegangen, der konnte in den Sprint gar nicht mehr richtig eingreifen. Tim Teutenberg am Ende Sechster, Max Schachmann Siebter, Lennart Kemner Achter, Jermaine Semke, richtig stark für Rembe, wird am Ende Neunter. Der hat ja auch in diesem Jahr schon mal gezeigt, unter anderem in Ruanda, dass der kein Schlechter ist. Und Max Walscheid auf dem Kurs auch ein bisschen absurd, aber das zeigt wahrscheinlich auch, dass die Hitze da ordentlich mitgespielt hat bei vielen Fahrern. Der kämpft sich hier auf Rang 10. Sag doch mal was zum Sprint von Felix Engelhardt. Du hast gesagt, du hattest ihn gar nicht auf dem Zettel. Das war wirklich beeindruckend, wie er da auch mit purem Willen einfach noch über die Ziellinie gefahren ist.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, ne, ich dachte, der muss die Beine komplett leer haben und fährt hier wirklich einfach nur noch um Ruhm und Ehre. Ja, und tatsächlich, ne, wahrscheinlich dann sie da alle so aufgeschreckt und nochmal aus dem Konzept gebracht, als er da plötzlich angerauscht kam, dass Nils Pohlet da den Sprint so früh eröffnet. Und er hat es, glaube ich, selber dann im Interview auch gesagt. Er hatte dann einfach Glück, dass er direkt das Hinterrad von Nils Pohlet erwischt hat, sich dann da quasi mit nach vorne saugen lassen konnte. Ja. Ja, und dann knallhart, eiskalt am Ende das Ding dann zugemacht. Also ganz, ganz großen Respekt da so als, ja, die große Überraschung, finde ich, tatsächlich durchzuziehen. Ja, und das Gleiche tatsächlich aber auch Max Walscheid. Also, dass der da in dieser ersten größeren Gruppe dann es mit rüber geschafft hat und am Ende dann da echt nochmal einen richtigen Sprint hingelegt hat. Auch wenn es nur um Platz 10 war, hat er nochmal gezeigt, wenn er es rüber schafft, dann kann er da auch noch gut mithalten.
Ja, es war jetzt kein brutaler Kurs, ne, aber halt viele Höhenmeter, in Summe glaube ich fast 4000, haben sie glaube ich in der TV-Übertragung gesagt. Am Ende hat Felix Engelhardt auch nochmal so ein bisschen kritischere Worte gefunden und hat gesagt, ob wir jetzt bei dem Wetter hier wirklich fast 200 Kilometer fahren müssen. Bist du da auch der Meinung, dass man da vielleicht sogar drüber hätte nachdenken können, weiß ich nicht, auf 150 zu verkürzen, das wäre wahrscheinlich trotzdem ein gutes Radrennen geworden.
Ja, also ich glaube, es war ja heute auch wieder brutal heiß, ne? Wir haben das gesehen, dass Leute mit offenen Trinkflaschen da standen und die sich die einfach direkt in Reihe 2, 3 von hintereinander über den Kopf geschüttet haben. In Frankfurt beim Ironman haben sie heute Morgen, glaube ich, sogar das Profirennen verkürzt auf einen Halbmarathon am Ende. Ich finde, und hatten ja tatsächlich die Strecke schon angepasst für mehr Schatten, dass man da durchaus auch hätte sagen können. Gerade bei einem Rundkurs tut man sich ja nichts, wenn man sagt, ne, wir nehmen eine Runde raus. Das Rennen wäre schwierig genug gewesen. Von daher gut, dass nichts schiefgegangen ist, dass sie das alle scheinbar erstmal heil ins Ziel geschafft haben. Aber sicherlich für die Fahrer auf jeden Fall eine riesen Belastung.
Ja, das glaube ich auch. Und ja, bei UCI-Rennen gibt es ja nicht umsonst auch dieses Hot-Weather-Protokoll. Ich glaube, dass das auf nationaler Ebene wahrscheinlich nicht ganz so streng geregelt, sage ich mal, wenn da dann die Meisterschaftsrennen stattfinden. Aber trotzdem, ja, bin ich auch ganz deiner Meinung. Am Ende geht es ja auch darum, die Gesundheit nicht zu gefährden. Und auch das hat ja Felix Engelhardt gesagt, dass es nicht besonders gesundheitsförderlich ist, bei solchen Temperaturen Radrennen zu fahren. Und es war ja kein langsames Radrennen. Ich habe ja meine Erzählung so 130 Kilometer vor dem Ziel angefangen und ab dem Zeitpunkt war ja eigentlich nur noch Vollgas. Dementsprechend hätte es wahrscheinlich eine Runde weniger auch getan und da kann man ja auch nicht argumentieren, hier Start und Zielort haben aber bezahlt, weil es war ja ein Rundkurs. Dementsprechend glaube ich, ja, kann man da gucken, ob man in Zukunft da vielleicht flexibler ist, aber ich habe das auch erlebt. Ich glaube 2019 war ich bei der Deutschen Meisterschaft auf dem Sachsenring bei Chemnitz und da war es auch Brüll heiß. Also das war wirklich furchtbar auf dieser Rennstrecke. Bin da auch wirklich an mein Limit gekommen und die Fahrer auch. Ich glaube, am Ende waren damals 18 Fahrer, die es überhaupt nur ins Ziel geschafft haben, weil die anderen einfach ja dann es ein Day gecallt haben, um es mal neudeutsch auszusprechen. Und ja, dementsprechend, ja, ist jetzt so, wie es geworden ist. Aber ich dachte, wir können es hier auf jeden Fall mal kurz mit einbringen, weil auch es eben vom Sieger eingebracht wurde. Und wir werden hier ohne Umschweife gleich einfach ins Frauenrennen eintauchen. Ich glaube, heute kriegt ihr einfach mal eine Folge ganz ohne Atempause, sondern hier volle Action. Denn auch das Frauenrennen war ein klassisches Ausscheidungsfahren auf einem sehr, sehr schweren Rundkurs, der eben vergleichbar war mit dem der Männer und es auch richtig in sich hatte mit diesen zwei kürzeren und dem einen längeren Anstieg, die dafür die Selektion gesorgt haben und auch immer mal wieder zu so kleinen Attacken eingeladen haben und auch dafür gesorgt haben, dass es sich nicht so richtig beruhigt hatte. 5 Runden sind die Frauen gefahren, 109 Kilometer, also auch da mal ein krasser Kontrast zu den Männerrennen dann heute. 80 Kilometer vor dem Ziel setzte sich dann eben die U23-Meisterin im Zeitfahren, Justina Chapla, ab und der gelang dann, sich einen Vorsprung von 2 Minuten herauszufahren. Bei den Verfolgerinnen vor allem Rembe sehr aktiv, die viele Fahrerinnen dabei hatten in der Verfolgergruppe und Canyon, dem das wirklich gut gemacht und da gut gestört. Und es gibt immer wieder kleine Konterattacken, immer wieder kommt dann Rembe nach vorne, kontrolliert, dann kommt wieder Fahrerin von hinten ran und dann gab es die erste Situation, wo ich so ein bisschen durchatmen musste. Ein weißer Transporter da in so einer leichten Bergabpassage am Straßenrand, aber mitten auf der Straße stehend, da können wir froh sein, dass da nichts passiert ist. Ist natürlich besonders ärgerlich, wenn wir schon einen Rundkurs haben und man sagen könnte, hier kann man eigentlich ganz problemlos absichern, die Strecke, dass wir dann sowas sehen und 50 Kilometer vor dem Ziel. Da fällt dann die erste Vorentscheidung. Chapla ist weiter vorne, aber Franzi Koch, die sorgt mit einer Attacke für die Selektion, die hier auch für die Vorentscheidung am Ende sorgen wird. Liane Lippert noch dabei, Antonia Niedermeyer und Nele Leing, die auch mit den Sprung da vorne geschafft hat und so ein bisschen das Rennen ihres Lebens hatte. Und die haben wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht so auf dem Schirm, zumindest die vor allem im Straßenradsport unterwegs sind. Denn die junge Dame, 27 Jahre vom LKT-Team, im letzten Jahr und dieses Jahr bei einem Canyon-Gravel-Team unter Vertrag. Wie schon gesagt, die ist vor allem im Gravel-Sport aktiv, da aber richtig stark, war dieses Jahr beim Tracker 200 zum Beispiel Dritte oder bei der Gravel World Series in den Niederlanden im Mai auch Fünfte. Also die kann richtig gut Radfahren und das hat sie hier gezeigt. Ist doch immer schön eigentlich, Bent, wenn man bei solchen nationalen Meisterschaften dann so Fahrerinnen und Fahrer entdeckt, die man wahrscheinlich auf Profi-Ebene dann erstmal nicht so entdecken würde und die es ja dann vielleicht trotzdem nochmal auch auf die Straße ins Profi-Geschäft schaffen.
Ja, definitiv. Also das hat sie hier auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass sie das Zeug dazu hätte. Hat, glaube ich, auch eine relativ kuriose Laufbahn gemacht, als ich das gestern nachgeguckt habe. Ich glaube, den Weg zum Radsport hat sie gefunden, weil ihr Stadtfahrrad geklaut wurde und sie dann bei Kleinanzeigen nach einem Ersatzrad gesucht hat und ein Rennrad fand. Und so landete sie dann plötzlich im Radsport. Und finde ich, gerade bei den Frauen haben wir häufig diese Geschichten, dass es eben durch Empfehlungen, durch Zufälle man den Weg in den Sport findet. Und dann einfach super sportliche Menschen dann große Erfolge feiern können. Und fand ich hier auch wieder, die hat das Rennen super belebt. Die hat nicht aufgegeben und gezeigt, dass sie richtig, richtig was auf dem Deckel hat. Und würde mich super freuen, tatsächlich mehr von ihr auch auf der Straße zu sehen.
Ja, war auch im letzten Jahr schon starke Neunte bei den deutschen Meisterschaften. Vergisst man dann doch immer wieder ein bisschen schnell. Aber ich glaube, die Fahrt heute, die werden wir nicht so richtig schnell vergessen, denn das war wirklich richtig stark. Es gab noch Verfolgerinnen in Sichtweite dieser neu gebildeten Spitzengruppe. Rosa Klöser beispielsweise noch mit in der Verfolgung. Aber es sollte am Ende darauf hinauslaufen, dass eben an der Spitze sich die Action abspielt. Immer wieder werden da Fahrerin abgeschüttet, immer wieder sehen wir Attacken. Lying, du hast es angesprochen, hat sich da auch immer wieder richtig stark zurückgekämpft, eine richtig starke mentale Leistung auch gezeigt. Und wir erleben dann auch, dass Antonia Niedermeyer immer mal wieder attackiert, während ihre Teamkollegin Justina Chapla noch vorne ist. Jetzt hat man in den letzten beiden Jahren ja immer mal wieder so Fragezeichen bei den deutschen Meisterschaften rund um Canyon gehabt, denn ich erinnere mich an das letzte Jahr, wo Franzi Koch quasi im Alleingang dieses Team auseinandergeschraubt hat auf einem ebenfalls recht schweren Rundkurs. Warst du da auch überrascht, dass Antonia Niedermeyer da doch so offensiv in dieser Verfolgergruppe gefahren ist?
Ja, definitiv. Also später haben wir es dann quasi lehrbuchmäßig gesehen, wie man so eine Vorteilssituation ausnutzen sollte. Aber dass sie da schon vorab quasi den Glauben an die Teamkollegin aufgegeben hat, so ein bisschen scheinbar, fand ich verwunderlich. Habe ich auch bei Blue Sky mit einem von euch drüber diskutiert und spekuliert, was es damit auf sich hat. Sicherlich auch so ein bisschen die gleiche Thematik wie auch bei den Männern mit Lennart Kemner und Tim Thorn-Teutenberg, ne? Beide wollen sie natürlich gerne auch selber dieses Trikot tragen. Das heißt, im Zweifel, ja, es ist auch so eine Sache des Teams. Wie sehr kriegt man das unter einen Hut? Was ich mich auch gefragt habe, meinst du auch, dass keine Funkgeräte im Einsatz waren, hat einen Einfluss gehabt, dass man nicht so genau wusste, wer ist eigentlich wo gerade?
Das kann gut sein, dass man dann auch Fahrerinnen und Fahrer schwieriger nochmal so einfangen kann, dass man sie beruhigen kann, auch aus dem Auto, dass Antonia Niedermayer das Gefühl hatte. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich es ein bisschen verstehen. Antonia Niedermayer ist wahrscheinlich die stärkste Bergfahrerin in dieser Gruppe gewesen. Das heißt, sie musste diese Bergaufpassagen halt auch einfach nutzen, weil sonst, wenn sie sich auf einen Sprint eingelassen hätte, dann wäre sie auch nur undankbare Vierte gewesen. Und sie hatte vielleicht dann einfach das Gefühl, die Information bekommen sie ja zumindest von den Begleitmotorrädern, dass die Lücke eh zu klein ist, als dass es Justina Chapla da schaffen würde. Natürlich kann man sagen, sie hätte spekulieren können, dass sich dann angeschaut wird. Aber ich glaube, da war dann ihr Fokus eher, die eigenen Karten gut auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ich komme hier nur weg an diesen Bergaufpassagen, und dass sie das so ein bisschen versucht hat. Du hast es angesprochen, es läuft dann zusammen 15 Kilometer vor dem Ziel. Chapla rollt dann auch gleich nochmal weg, weil irgendwie keiner richtig an ihr Hinterrad will. Da war ich auch etwas irritiert über diese Situation, aber nichts passiert. Und dann attackieren sie so ein bisschen abwechselnd. Auch Lang setzt dann nochmal gute Attacken. Lippert und Koch schienen sich so ein bisschen darauf geeinigt zu haben, dass man das jetzt aussprintet. Von denen hat man eher ein bisschen weniger gesehen. Canyon schafft es also nicht, diesen Sprint zu verhindern. Und dann ist es Lang, die auch von vorne nochmal wirklich alles gibt, den Sprint startet. Aber Liane Lippert geht aus ihrem Windschatten auch noch sehr früh, ähnlich wie Nils Pollitt, würde ich sagen. Bei den Männern hat sie da sehr früh versucht, in die Offensive zu gehen. Und Franzi Koch ist es dann aber, die hier ihren dritten Titel in Serie einfahren kann. Ich habe geskeetet, Julia Nagelsmann sollte drüber nachdenken, sie zu nominieren für die Nationalmannschaft, denn ihr scheint im Moment alles zu gelingen, und so war es auch hier. Wirklich bitter für Liane Lippert, die sich erneut geschlagen geben muss bei den deutschen Meisterschaften. Ich glaube, ihr hätten auch viele hier dieses Erfolgserlebnis nach einer doch durchwachsenen Frühjahrskampagne sehr gegönnt. Franzi Koch hätte es wahrscheinlich verkraften können, würde sie mir jetzt widersprechen, wenn sie das hören würde. Brutal starker Sprint von ihr. Lippert wird zweite. Chapla tatsächlich am Ende nach dieser langen Soloflucht, über 60 Kilometer war sie alleine vorne, wird sie dritte. Lang verpasst das Podium knapp. Vierte, kann aber auch sehr stolz auf das Rennen sein. Antonia Niedermayer fünfte, dann Linda Riedmann von Lotto Intermarché sechste, Clara Jäger von LKT Brandenburg siebte, Rosa Maria Klöser von Canyon achte, Caroline Goldschmidt von Rembel neunte und Laura Süßemilch wird noch zehnte. Aber Bent, der Sprint von Franzi Koch, der hat uns auch gar nicht mehr überrascht, weil das haben wir jetzt doch schon verdammt oft gesehen, wie routiniert sie auch diese Finals mittlerweile einfach fährt.
Ja, das hat sie einfach dieses Jahr zu oft unter Beweis gestellt, um wirklich überraschend zu sein. Trotzdem fand ich, und wahrscheinlich hat sie es deswegen am Ende auch so souverän gemacht, aber sie hat sich echt die Zeit damit gelassen, ne? Also Liane Lippert eben super früh rausgegangen. Deswegen sah es lange auch, oder einige Momente immerhin so aus, als hätte Liane Lippert vielleicht die Nase so doch das kleine bisschen vorne. Ich habe dann auch direkt gemerkt, wie so bei mir im Kopf das Rattern losging. Wem gönnt man es jetzt mehr? Und ich mich gar nicht entscheiden konnte, dass ich dachte eigentlich, alle da vorne irgendwie, man wird sich für sie freuen. Natürlich super schön, super souverän, wie Franzi dann da am Ende vorbeizieht und es dann doch am Ende ziemlich sicher im Sack hat.
Absolut. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass sie aktuell wahrscheinlich die stärkste und vor allem formstärkste deutsche Radsportlerin ist, vor allem auf diesen mittelschweren Kursen. Kann ihr kaum jemand das Wasser reichen. Antonia Niedermayer, wie gesagt, bergauf und auch in diesen Klassiker, in diesen Ardennen, ähnlichen Profilen. Da ist auch Liane Lippert weiterhin mindestens in der erweiterten Weltspitze, aber wirklich richtig stark, was da Franzi Koch wieder gezeigt hat, aber auch die anderen. Das war ein wirklich unterhaltsames Rennen ein wirklich auch schöner Kurs, fand ich. Wie hat dir das die deutschen Meisterschaften jetzt so rückblickend, um ein kleines Fazit runterzuziehen, gefallen, sowohl was den Kurs, aber auch was die Rennverläufe angeht?
Ja, also ich fand tatsächlich schön, dass wir so über das Wochenende quasi den Kurs kennengelernt haben, dass man quasi so mit jedem Mal reinschauen ein bisschen besser wusste, wo ist man jetzt eigentlich gerade, dass man bis dann jetzt am Ende die Männerelite dran war, man ziemlich gut einschätzen konnte, was jetzt gleich irgendwie auf einen zukommt. Ein bisschen schade fand ich, dass sie bis zum Ende natürlich immer noch Netzprobleme hatten in der Abfahrt. Ist sicherlich einfach auch der Topografie geschuldet, dass wenn man hinterm Berg ist, dann ist es einfach schwierig, das Signal daraus zu bekommen.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass bei diesen deutschen kleineren Rennen halt einfach nicht die Tour de France-Produktion am Start ist, sondern da viel noch über das Mobilfunknetz einfach funktioniert. Und wer in Deutschland sich mal ein bisschen bewegt hat, der wird wissen, da haben wir durchaus noch Bedarf. Und dementsprechend ist es natürlich schade und man würde sich wünschen, dass die ARD dann da halt einfach mal ein bisschen auffährt, um die deutsche Meisterschaft zu zeigen. Häufig sind das aber die Veranstalter, die dann da Produktionsfirmen holen und die können sich eben dann auch nicht leisten, dass dann da noch ein Flugzeug oder so wie bei der Tour de France dazwischen geschaltet wird. Deshalb, ich kann den Ärger verstehen, den auch Leute auf Social Media oder so dann haben, aber ich glaube, wir müssen da einfach sagen, in Deutschland hängt da viel an Ehrenamtlichen, die dann das organisieren. Ich war froh, dass wir hier trotzdem eine tolle deutsche Meisterschaft irgendwie gesehen haben, dass sich da wieder Leute gefunden haben, dass die Freiwillige Feuerwehr da die Fahrerinnen und Fahrer gekühlt hat und so. Und dann kann man das, glaube ich, wenn man das so ein bisschen den Background hat, auch, glaube ich, ganz gut nachsehen.
Ja, das muss ich auf jeden Fall sagen. Also insgesamt, es war eine super Stimmung, es war landschaftlich super schön. Da sind so ein paar Mankos, was irgendwie die Übertragung oder die Regie angeht. Mein Gott, wir haben am Ende alle Finalsprints live gesehen. Wir wissen, wer gewonnen hat. Wir haben insgesamt ein unterhaltsames Rennen gesehen bei den Männern und bei den Frauen. Also ich fand es sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr toll. Vor allem, weil man auch eben viele Teams und viele Gesichter gesehen hat, die man sonst so im Rennalltag vielleicht auch mal nicht zu Gesicht bekommt.
Genau, vor allem, weil wir uns ja dann doch auf den internationalen Radsport konzentrieren, die Bundesliga beide jetzt nicht so eng verfolgen und ist es dann doch schön, wenn wir dann auch mal Fahrerinnen entdecken, die wir sonst eben eher nicht so kennenlernen würden, sage ich mal. In dem Sinne wollen wir die deutschen Rennen einmal abschließen und blicken noch kurz auf die internationalen Rennen. Auch in dieser Folge sollt ihr nicht auf meinen Ergebnismonolog verzichten müssen. Das wäre für uns alle schade. Und wir gehen erstmal die Zeitfahrmeisterinnen und Meister durch. Bei den Profis in Italien hat sich Filippo Ganna völlig überraschend den Titel gesichert. In den Niederlanden gewann Huub Aerts und Danny Kengeveld. Für Danny Kengeveld auch wirklich eine schöne Geschichte mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt in ihrer Laufbahn und krönt sich jetzt hier zur Zeitfahrmeisterin. In Spanien gewann Mireia Benito, die später auch das Double auf der Straße noch hinlegen durfte, also das Double aus Zeitfahren und Straßentitel, wie Franzi Koch holen konnte. Kleine Randnotiz, Paula Blasi hat es da recht schwer erwischt in einem Sturz im Zeitfahren. Die konnte im Straßenrennen erstmal nicht starten ich hoffe, dass ihre Tourteilnahme da jetzt nicht durchgefährdet ist. Wir wünschen ihr da das Beste. Pablo Castrillo gewann bei den Männern in Spanien. In Frankreich gingen die Titel an Rémi Cavagna und Cilia Lemuel, eine Fahrerin aus einem Conti-Team, also auch recht überraschend und das sollte nicht die einzige gewesen sein, die hier für eine größere Überraschung gesorgt hat. In Großbritannien war das nicht der Fall. Ethan Hayter und Zoe Buxted holten da die Titel und auch Zoe Buxted am Ende mit dem Double aus Straßen- und Zeitfahrtitel. Das Männerrennen läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme noch, deshalb kann ich euch da noch nichts zu sagen. Das Double gab es auch in Belgien nicht, denn Alex Segert holt da den Titel, krönt seine bisherige wirklich brutal starke Saison jetzt auch mit dem Zeitfahrtitel in Belgien. Lotte Klees gewinnt in Belgien und nicht Lotte Kopecky, die wurde nur Vierte nach doch jahrelanger Dominanz im Zeitfahren. In der Schweiz gewann Jan Christen, der hat auch heute den Straßentitel geholt und Jasmin Lichti. In der Slowakei Lukas Kubisch und Viktoria Schladnodova, Kubisch auch Straßenmeister heute gewonnen. gewonnen. Dann in Polen Michael Kwiatkowski und Dominika Blodacek, die ebenfalls das Double geholt hat. In Norwegen gewann Tobias Voss und Katrine Aleruit. In Slowenien ein gewisser Primoz Roglic, der hat sich zumindest im Zeitfahren da nochmal das Trikot gesichert für Red Bull Borans Groen. In Österreich, in unserem Nachbarland, da Felix Großschartner und Christina Schweinberger erfolgreich. Und in Dänemark, da gab es wirklich eine Riesenüberraschung. Sif Nicole Bendix-Madsen, die gewann bei den Frauen das Zeitfahren. Und ja, die hatte vorher, tauchte sie bei Pro Cycling Stats mit noch keinem einzigen Ergebnis auf. Also da kann man wirklich von einer faustdicken Überraschung sprechen. Und bei den Männern hat Christian Eckholm vom Nachwuchsteam von Lidl Trek das Kunststück geschafft, im U23-Zeitfahren Zweiter zu werden und am Tag darauf das Profi-Zeitfahren zu gewinnen. Auch eher eine kuriose Geschichte, würde ich sagen. Und hat da unter anderem Mikkel Bjerg geschlagen. Und dann kommen wir zu den Straßentiteln. Die sind wahrscheinlich für die meisten noch ein bisschen interessanter, weil wir die Trikots ja einfach immer und ständig sehen. Jonathan Milan, italienischer Meister geworden. Elisa Longoborghini bleibt weiter in der Trikolore bei den Frauen. Bei den Frauen in Frankreich, da gewann Célia Géry, die ja auch absolut fliegt im Moment. Und Romain Grégoire, der ein starkes Frühjahr hatte, der gewinnt bei den Männern. In Polen habe ich schon gesagt, Dominika Blodacek. In Irland gewann Lara Gillespie und Seth Dunwoody. In der Schweiz Steffi Heberlin, die wir ja auch bei der Tour de Suisse kürzlich erst in Action gesehen haben. Also die verteidigt ihren Titel. Und Jan Christen, wie gesagt, bei den Männern mit dem Double. In Tschechien gewann Julia Kopecky und Matthias Vacek. In Norwegen Sigrid Itterhus Haugset und Anders Garthet. Also die Titel bleiben bei Uno X. In den Niederlanden hat Wilco Keldermann seine 10-jährige Durststrecke ohne Sieg beendet und nach vielen, vielen, vielen Verletzungen es geschafft, den Meistertitel auf der Straße zu holen. Freut mich wahnsinnig für ihn, denn ja, wie gesagt, wer so viel Pech hat, der darf dann auch gerne nochmal ein Jahr in den Landesfarben rumfahren. Und auch bei den Frauen geht der Titel in den Niederlanden zu Wismar, nämlich zu Lieke Neuen. In Belgien gewann Shari Bosuit und Rune Hererots, in Österreich Katharina Satnik von Wismar und Michael Gogel von Alpecin. In der Slowakei, wie gesagt, Lukas Kubisch. In Spanien neben Mireia Benito dann noch Marcel Kamprubi, der seinen ersten Profisieg holte, der Fahrer von Q365. In Dänemark gewann Magnus Kort und Amalie Didriksen und in Portugal geht der Titel an Antonio Morgado. Und damit sind wir jetzt erstmal mit dem durch, was wir schon wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme an Meistertitel. Wie gesagt, das eine oder andere Rennen, das wird noch ausgefahren, aber dann habt ihr schon mal einen groben Überblick, auf wen ihr achten müsst, wenn ihr demnächst die Rennen schaut. Und dann können wir noch zwei kurze News-Themen durchsprechen. Magnus Kort, eine schöne Geschichte, dass er heute Meister geworden ist, denn er hat sein Karriereende angeguckt und ich habe mir angekündigt und ich habe mir da seine Ergebnisse mal angeguckt. 35 Profisiege ist in der Phalanx der Fahrer, die es geschafft haben, bei allen drei Grand Tours Etappen zu gewinnen, sogar 6 an der Zahl bei der Vuelta. Das ist eine Karriere und ein Schnauzbart, mit dem man sich doch mal verabschieden kann, oder?
Ja, ich glaube, gerade der hat ja seine Karriere jetzt zum Ende hin nochmal richtig beflügelt, als er da bei der Tour irgendwelche Wetten abgeschlossen hat über Followerzahlen und Bartfärben. Ich glaube, jetzt vor der dänischen Meisterschaft hat er tatsächlich auch nochmal angekündigt oder im Interview gesagt gehabt, das ist das Einzige, was ihm noch fehlt für seine Karriere. Von daher bei der letzten Gelegenheit da nochmal den Deckel drauf zu machen, das gönnt man ihm sehr, das freut einen doch, ist eine schöne Geschichte.
Ja, und auch irgendwie ein Fahrer, der irgendwie alles konnte und der an guten Tagen irgendwie auf jedem Profil mal vorne mitgestrahlt ist. Also Magnus Kort auf jeden Fall einer meiner, ich würde fast sagen, Lieblingsfahrer. Einfach weil er so ein Charakter ist, ein lustiger Typ zu sein scheint, zumindest was man so von außen mitbekommen hat. Und ja, ein weiteres Karriereende. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt so langsam in ein Alter, wo man einfach Karrieren doch sehr vollständig mitbekommen hat von Fahrern, die Karriere beenden. Und Magnus Kort auf jeden Fall einer, den ich irgendwie sehr gern mochte und der jetzt sich hier mit seinem 36. Profisieg und seinem ersten dänischen Meistertitel verabschiedet in Richtung Tour de France. Also da werden wir die Farben dann auch nochmal sehen. Ich glaube, ja, keiner wäre böse, wenn er da in diesen Farben dann auch nochmal eine Etappe abschießen würde. Wirklich eine coole Sache. Und dann gibt es wohl die Gerüchte und die Meldungen auch von verschiedenen Medien, dass Paula Blasi, die ja UAE wohl verlassen wird, weil sie eine Ausstiegsklausel zu einem recht kleinen Preis hat, jetzt wohl zu Movistar nach Spanien wechselt. Bent, in Anbetracht der Tatsache, dass wir in der letzten Folge über mögliche Sponsorenprobleme sprechen durften, mussten, wie auch immer, hat dich das überrascht, dass jetzt vielleicht das größte Supertalent im aktuellen Frauenradsport dann doch den Weg zu Movistar antritt? Und macht uns das vielleicht sogar Hoffnung, dass sie schon eine Lösung im Petto haben?
Ja, ich glaube, bei dir ist das Ganze auf relativ viel Unverständnis gestoßen. Ich glaube, für Paula Blasi ist, ich glaube, im Raum steht eine knappe 1 Million Euro. Sicherlich durchaus ein Grund, so einem Plan zuzustimmen. Da wäre mir auch erstmal egal, wie es dann mit dem Arbeitgeber weitergeht. Die Million, die habe ich dann sicher. Und ich glaube, um einen Anschlussvertrag irgendwo anders muss sie sich auch keine Sorgen machen. Ja, im Zweifel ist es natürlich auch eine große Hilfe, eine Paula Blasi als Aushängeschild zu haben, wenn man auf der Suche ist nach einem neuen Sponsor. Das wäre so meine Sicht darauf. Du sagst, vielleicht ist da schon was in petto?
Ja, es war so ein bisschen eine Spekulation, weil natürlich wird sie es nicht, wird sie keine Probleme haben, einen Anschlussvertrag zu finden, aber vielleicht weiß man da schon mehr oder hat da zumindest gute Gespräche und da, dass es dann beidseitig quasi hilft als spanisches Team, das spanische Supertalent in den eigenen Reihen zu haben. Also für mich würde es Sinn machen. Ich fände es auch cool, wenn wir weiter das Talent so ein bisschen verteilen in der World Tour. Natürlich hat Movistar mit Marlen Reusser gerade noch eine ja wahnsinnig starke, vielleicht, ja, ich würde sagen, mindestens Top 5 Rundfahrerin aktuell in den eigenen Reihen. Aber die ist nun auch 34 Jahre jung, hat mit vielen Rückschlägen zu kämpfen gehabt in der Vergangenheit, hat jetzt noch bis Ende nächsten Jahres wohl einen Vertrag und ja, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man sich für die Zukunft aufstellen kann und dann eben mit dem größten spanischen Talent aktuell eine Fahrerin wie Paula Blasi an die Seite zu holen. Mariah Benito wird wohl auch noch gerüchtet. Da scheint man also gerade auf der Suche nach spanischem Talent zu sein. Das kann ja durchaus auch bedeuten, dass man sich jetzt gerade versucht, da in Spanien nochmal auf der Sponsorensuche zu positionieren. Sportlich macht es total Sinn. Wie gesagt, ich find's gut, wenn sie nicht bei UAE bleibt und wenn es dann vielleicht auch nicht unbedingt Lidl Trek wird, die ja auch ordentlich aufrüsten im Moment, sondern dann ein weiteres Team vielleicht da immer vorne mitfahren kann. Das finde ich eigentlich einen charmanten Gedanken. Und von daher habe ich da auf jeden Fall nichts gegen. Es hat mich einfach nur überrascht im Sinne der oder im Hintergrund der Meldungen der letzten Woche. Genau, und damit würde ich sagen, können wir das jetzt abrappen hier, diese doch wieder recht lang gewordene Folge. Man spricht auch dann immer über sehr viel im Laufe einer Podcast-Folge, aber ich glaube, ihr werdet euch nicht beschweren und ihr werdet euch auch nicht darüber beschweren, dass wir uns am Mittwoch schon wieder hören werden zur Vorschau der Tour de France. Da könnt ihr uns auch gerne ab jetzt sofort schon euren Input schicken. Welchen Aspekt sollen wir beleuchten? Welche Fragen habt ihr? Zu welchem Fahrer wollt ihr eine Einschätzung haben? Was können wir vielleicht besser machen, als wir es auch bei der Giro-Vorschau gemacht haben? Da sind wir für euren Input sehr, sehr dankbar. Und dann bekommt ihr da auf jeden Fall spätestens am Mittwoch Abend die Vorschau auf die Ohren, die ihr dann ja bis zum Samstag, bis zum großen Start der Tour de France in euren Podcatchern noch konsumieren könnt und euch richtig gut vorbereiten könnt. Für diese Woche soll es das wieder gewesen sein. Wir entlassen euch jetzt ins Hitzefrei, zumindest was das Podcast-Hören angeht. Danke wie immer für eure Aufmerksamkeit und euren Input und die coolen Austausche. Und ja, danke auch dir, Ben. Du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, denn wir haben ja auch gar keine lange Pause, bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören und es hat mir wie immer eine riesige Freude bereitet und ich freue mich tatsächlich schon jetzt auf die Tour zu gucken und tatsächlich dann auch die Tour zu sehen, schon ganz bald.
So sieht's aus. Also bis Mittwoch, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.